NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Mai 1618. Der Prager Fenstersturz.
Ein Wunder. Wenn es eine Institution auf der Welt gibt, die sich damit auskennt, dann ist es die katholische Kirche. Jeder Heilige muss mindestens eines vollbracht haben, sonst würden er oder sie nicht anerkannt. Der Glaube versetzt Berge, der an Wunder kann Schlachten und Kriege entscheiden. Besonders beliebt in der katholischen Kirche ist die religiöse Wunderwaffe Maria, die Jungfrau und Gottesmutter.
Sancta Maria, Jesus Maria!
Mit diesen Schlachtrufen zogen die katholischen Truppen im ersten Teil des 30-jährigen Krieges von Sieg zu Sieg. Denn Maria war es doch, die in Prag wundersam einschritt beim Prager Fenstersturz. Im Jahr 1618 steckt die katholische Kirche in der Krise. Die Reformation hat ihr zugesetzt. Doch mit der Gegenreformation will sie wieder die Oberhand gewinnen, auch in Böhmen. Das gehört damals zu Österreich. Der neue Kaiser in Wien ist so ein katholischer Heißsporn, Ferdinand II. Außerdem will er seine höchst weltliche Macht in Böhmen stärken. Und so piesacken seine Statthalter die dortigen Protestanten und Adeligen, wo sie können. Hier eine Kirche abreißen, dort eine Versammlung verbieten oder eine Sondersteuer für Nichtkatholiken. Beide Seiten rüsten verbal auf und heute vor 400 Jahren geht es los. Auftakt zu einem der blutigsten Kriege der Geschichte, dem 30-jährigen. Das erste Zeichen setzen die Protestanten. Ihre Revolution beginnt nicht mit einem blutigen Gemetzel, sondern einem Aufstand Leid, mit einer Defenestrierung.
Defenestrierung, ja, also von Fenestra, lateinisch, das ja im Deutschen zu dem Wort Fenster geworden ist, also sozusagen aus dem Fenster werfen.
Wir werfen heute Geld zum Fenster hinaus. Damals waren es Statthalter, die des Kaisers. Warum wurden die zwei Statthalter plus Sekretär nicht einfach erstochen?
Ja, das war nicht so attraktiv,
sagt Herr Fried Münkler, Politologe an der Humboldt-Universität Berlin und Autor des Buches »Der 30-jährige Krieg«. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma.
Fenstersturz ist so etwas wie ein böhmisches Gütezeichen gewesen. Und man will diesen Bruch nicht als einen radikalen Bruch, sondern als eine Wiederholung der Vergangenheit.
Denn 200 Jahre zuvor waren schon einmal Statthalter in Prag aus dem Fenster geflogen und unten vom Volk massakriert worden. In den folgenden Hussitenkriegen lehrten die Böhmen den Kaiser das Fürchten und konnten viele Privilegien für sich erkämpfen.
Eine Situation wie der Prager Fenstersturz ist die Herstellung einer irreversiblen Situation. Denn wenn man drei aus dem Fenster geschmissen hat, auch wenn sie nicht tot sind, dann hat man ein Zeichen gesetzt, hinter das man nicht mehr zurück kann.
Das konnte die andere Seite nicht hinnehmen. In beiden konfessionellen Lagern setzten sich die Fundamentalisten durch, die Hassprediger. Bei den Protestanten waren es die Calvinisten, die Reformierten.
Sie haben weniger zu verlieren und weil sie weniger zu verlieren haben, treten sie auch aggressiver oder sie selber würden vermutlich sagen entschlossener und konsequenter auf.
Sie wollten etwas wagen, denn in der alten Ordnung des Augsburger Religionsfriedens waren sie gar nicht vorgesehen, die Lutheraner schon.
Es war sicherlich eine Inszenierung. Es gab die Calvinisten, die Reformierten, die den Konflikt eskalieren wollten und die sehr viel moderateren Lutheraner.
Die Eskalation mit dem Fenstersturz wurde propagandistisch für die Protestanten allerdings zum Rohrkrepierer, denn die drei fliegenden Katholiken überlebten den Sturz.
Normalerweise war damit zu erwarten, dass das zum Tode führt, wenn man 16 oder 18 Meter tief runterfällt. Das ist in diesem Fall nicht so gewesen, sei es, weil sie unten auf irgendwelchen Misthaufen oder Abfallteilen gelandet sind, teilweise auch, weil sie eher an den abgeschreckten Wänden heruntergerutscht sind, ihre weiten Mäntel den Fall gebremst haben.
Unten war auch nicht, wie beim ersten Fenstersturz, ein blutrünstiger Mob organisiert worden, der den Katholiken den Rest geben konnte. Sie überlebten und flohen. Wunderbar für die katholische Seite. Einer der drei Gefallenen machte aus seinem Sturz eine Story, eine grundkatholische Wundergeschichte. Graf von Martinitz war der Erste, der aus dem Fenster flog, kopfüber. Er habe dann gerufen, schrieb er:
Jesu, Fili Dei, Misere Mei, Mater Dei, Memento Mei, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, Mutter Gottes, gedenke meiner.
Es muss ein langer Sturz gewesen sein. Das Beten habe ihn gerettet. Es braucht noch Zeugen. Auch die kann der gestürzte Graf liefern. Gottesfürchtige Leute hätten gesehen,
dass die allerseligste und lobenswürdigste Jungfrau Maria, Mutter Gottes, als seine, Martinitz, vortreffliche Patronin erschienen sei, welche ihn mit ihrem ausgebreiteten und unterlegten Mantel in dem Fall gleichsam aufgehalten, desto sanfter zur Erde mählich fallen lassen und also von gewissem Tod beim Leben und Gesundheit gnädiglich zu erhalten geholfen hat.
Die Mutter Maria half tatsächlich, zumindest der Glaube an ihr wirken. Die dilettantischen Böhmen setzten den Kaiser zwar ab.
Der habsburgische Ferdinand ist der böhmischen Krone ledig.
Doch wählten sie sich einen unfähigen neuen König ohne große Machtmittel, Friedrich von der Pfalz, den Winterkönig. Winterkönig, weil bereits im folgenden Jahr die Truppen der katholischen Liga heranrückten, Prag und Böhmen zurückeroberten mit dem Schlachtruf:
Santa Maria! Jesus Maria!
Plus gesegnete Fahnen.
Wenn man sich und anderen erzählen kann, dass einem die göttliche Macht, also die Heiligen und insbesondere die Mutter Gottes beisteht, dann schafft das Zuversicht und Vertrauen, dass man siegen wird. Und das ist in den ersten 10 Jahren des Krieges eine, wenn ich so sagen darf, Überlegenheitsressource der katholischen Seite.
Wundertechnisch konnten die Protestanten nicht mithalten. Gerade der Wunderglaube und der Heiligenkult waren ihnen ja verhasst. Einer ihrer Heerführer, der tolle Christian, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, verehrte auf 5 seiner Fahnen eine höchst weltliche Frau.
Tout pour Dieu et pour elle! Alles für Gott und für sie!
Christian schwärmte für die Frau des Winterkönigs, eine vornehme englische Prinzessin. Ein verliebter Herzog mit seiner Muse, das war zu wenig gegen die Gottesmutter Maria mit ihren himmlischen Heerscharen auf katholischer Seite. Den Protestanten blieb nur die Devise: Macht kaputt, was euch kaputt macht, den Heiligenkult.
Gegen das die Protestanten nicht sehr viel dagegen zu setzen haben, außer halt, dass sie, was weiß ich, Heiligen, wenn ihnen irgendwelche Heiligenbilder in die Hände fallen, die Augen ausstechen.
Die Katholiken siegen sich 12 Jahre lang zu Tode. Feldherr Tilly will am liebsten die protestantischen Niederlande erobern. Sein Kollege und Kriegsunternehmer Wallenstein breitet sich an der Ostsee aus und provoziert einen, der ihm gewachsen ist. Den Schwedenkönig Gustav Adolf, Lutheraner.
Der Löwe aus Mitternacht.
So wird er sich nennen, der Retter der Protestanten, ihr starker Mann. Im Jahr 1630 landet er auf Usedom und marschiert dann von Sieg zu Sieg bis vor München.
Hamburg, auf!
Der evangelische Ersatzheilige Gustav Adolf kommt gerade recht. Denn vor seinen Augen geschieht das größte Desaster des Dreißigjährigen Krieges. Als der alte Tilly die Stadt Magdeburg stürmt, geht sie in Flammen auf. Bis zu 35.000 Menschen sterben an einem einzigen Tag. Menschlich eine Tragödie und eine Katastrophe für die katholischen Truppen und die katholische Wunderlehre.
Magdeburg ist propagandistisch eine Wende, denn jetzt sind die Protestanten die Rächer eines furchtbaren Unrechts. Und auch innerhalb des protestantischen Lagers ist es jetzt tendenziell unmöglich zu sagen, naja gut, wir halten uns mal aus diesem Konflikt heraus, den die radikalen Calvinisten mit den Jesuiten unter den Katholiken treiben. Und eigentlich ist das alles nur ein Blödsinn und wir sollten den Krieg früh beenden. Das ist nach Magdeburg nicht mehr möglich.
2 Jahre lang lehrt der Löwe aus Mitternacht die Katholiken das Fürchten. Dann fällt er in der Schlacht bei Lützen. Der evangelische Heilige ist weg und auch die Jungfrau Maria kommt nicht wunderwirksam zurück. Stattdessen wandelt sich der Konflikt immer stärker von einem Konfessionskrieg zu einem europäischen Machtkrieg.
Anlegen! Schieß!
Frankreich mischt nun direkt mit. Der katholische Franzosenkönig kämpft gegen den katholischen Kaiser. Es geht um die Vorherrschaft in Europa. ein großes Durcheinander, in dem um Religion gekämpft wird, um die Machtverteilung zwischen Kaiser und Fürsten in Deutschland, um die Dominanz auf dem Kontinent. Das macht einen Frieden so kompliziert, betont Politologe Herfried Mückler.
Und weil es zusammenkommt und so schwer auseinander zu dividieren ist, ist es auch so schwer, diesen Krieg zu beenden.
Sogenannte ethnische Säuberung gibt es noch nicht. Das ist eine modernere Erfindung. Aber religiöse Säuberung, Massenvertreibung wegen des richtigen oder falschen Glaubens, das zerrüttet die Gesellschaft zusätzlich.
Der 30-jährige Krieg ist auch darum für uns so interessant, weil es eigentlich in dieser Form der erste Krieg ist, bei dem nicht nur politische Eliten vertrieben werden, sondern das Vertreiben bis tief in die Bevölkerung, bis zu den Städtern und Bauern hingeht.
Umso komplizierter werden die Friedensverhandlungen. 3 Jahre lang schachern die Kriegsparteien in Münster und Osnabrück ein Feilschen und Taktieren.
Man kann fast sagen, in der Zeit der westfälischen Friedensverhandlungen nimmt der Krieg noch einmal an Intensität zu. Jedenfalls sind alle Seiten darum bemüht, ihre Position dort möglichst zu verbessern.
Im Sommer kämpfen, im Winter verhandeln. Erst als alle Beteiligten sehen, dass sie nicht gewinnen können, kommt Dynamik in die Friedensverhandlungen. Es entsteht der erste Verhandlungsfrieden in Europa, hochkompliziert, detailliert, vor allem aber ausgewogen. Er hat das Wichtigste eines dauerhaften Friedensschlusses, alle können damit leben. Es gibt niemanden, der sofort auf Rache sinnt und den nächsten Krieg plant. Eine Friedensordnung, die 150 Jahre einigermaßen hält, bis Napoleon sie hinwegfegt. Aus der Friedenssehnsucht der Menschen entsteht ein neues Bild, ein neuer Mythos. Der Friedensreiter von Münster, der den gequälten und geschundenen, von der Pest und Syphilis heimgesuchten Menschen endlich den Frieden bringt. Der Frieden legt fest, dass es aus religiösen Gründen keinen Krieg mehr geben darf und das Elend der Vertreibungen führt zu einem langsamen Umdenken bei den Fürsten. Allen voran bei den Preußen, betont Herfried Münkler.
Friedrich II., also der Große, wie man ihn auch genannt hat, hat auch gar kein Interesse daran, wenn er Schlesien erobert, Schlesien wieder protestantisch zu machen oder derlei mehr, sondern er ist ja derjenige, der diese Formel formuliert hat: In meinem Land kann jeder nach seiner Fasson selig werden.
Der Katholizismus wird langsam unpolitischer. Die Kardinäle verlieren nach und nach ihren politischen Einfluss. Aus Glaubensgründen soll nicht mehr gekämpft werden. Eine Vorstellung, die heute für uns selbstverständlich ist, aber nicht in anderen Erdteilen.
Die gegenwärtigen Kriege, die dem 30-jährigen Krieg vielleicht ähnlich sind, also die Kriege im Nahen Osten, die wird man auch nur durch solche mühsamen Friedensprozesse beenden können, auch durch ein Ausbrennen der Energie. Das ist keine gute Nachricht. Heißt, die werden noch eine Zeit lang dauern.
Was etwas Hoffnung machen kann, jeder Krieg ist einmal zu Ende gegangen. Der 7-Jährige, der 30-Jährige und sogar der 100-Jährige. Irgendwann wird das Morden zu Ende sein, mit oder ohne Hilfe der Jungfrau Maria. Apropos, damit diese Sendung nicht zu düster endet, es gibt noch eine Anekdote zu unserem Prager Fenstersturz. Sekretär Fabricius, der nach Graf von Martinitz und Wilhelm Slavata als Dritter aus dem Fenster flog und auch bestimmt von Marias Mantel aufgefangen wurde, dieser Sekretär wurde in den Ritterstand aufgenommen.
Der Sekretär Fabricius bekommt den sehr hübschen und passenden Adelsnamen von Hohenfall.
Jesu, Fili Dei, Misere Mei, Mater Dei, Memento Mei, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, Mutter Gottes.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wembe an den Prager Fenstersturz, der sich heute vor 400 Jahren ereignete. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.